Also, dass du nicht paranoid bist, heißt ja noch lange nicht, dass sie nicht hinter dir her sind.
Heldenfunk.
Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk Nummer 55. Heute geht es um Wi-Fi-Lichtbilder, um die CloudOps-Konferenz, um ein paar vermischte Meldungen und wir haben einen neuen Heldenfeed für euch. Heute im Studio Rolf Kersten. Hallo Rolf.
Hallo.
Dann haben wir den Johannes Schlüter.
Hallo.
Marc Baumann ist wieder da.
Ja, hallo.
Und ich bin euer Moderator Konstantin Gonzales. Ja, der alte Kollege Schneble hat ein wunderbares Video ausgepackt, das wir jetzt natürlich nicht so einfach im Heldenfunk spielen können, aber das wir jeden unserer Hörer ans Herz legen.
Spielen können wir es schon.
Ja, spielen können wir schon, aber da ist so depressive Musik drin.
Wir könnten es singen.
Oh, so. Oh. Nee, wir können nicht singen. Nur zu Weihnachten. Also das Video, da geht es um ein paar lustige norwegische Systemhelden, die haben sich nämlich einen Zauberstab zusammengelötet und dieser Zauberstab ist ungefähr, wie lang war der? 4 Meter lang, glaube ich, ne?
4 Meter lang.
4 Meter langer Holzstab, mit dem sie durch die Gegend rennen und darauf sind LEDs und eine kleine Elektronik, die die Feldstärke des aktuell lokalen Wireless-LAN-Netzwerkes misst. Und dann haben sie noch ihre Spiegelreflexkamera mitgenommen und auf ordentliche Langzeitbelichtung gestellt und dann rennen sie einmal durch die Stadt und daraus ergeben sich dann wunderbare Wi-Fi-Feldstärken-Ausschlagslichtbilder.
Die man auch singen könnte.
Dann sing doch.
Bitte nicht.
Komm Rolf, sing. Du wolltest
hier
singen.
Ist ja kein Wi-Fi.
Komm, ich mach dir jetzt ein lokales Wi-Fi und dann singst du.
Ohne Passwort.
Ah, okay. Also sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Gerade diese Lichtbildvideos, diese werden ja immer mehr Mode. Da gibt es ja die verrücktesten Projekte, die mehr oder weniger künstlerische Natur sind. Das ist das erste Projekt, was so ein bisschen diesen technischen Hintergrund hat und auch so ein bisschen diesen Anspruch erhebt, mal die urbane Wi-Fi-Fizierung zu dokumentieren. Sehr, sehr schön. Und Wi-Fi gibt es auch auf der CloudOps-Konferenz. Das ist nämlich eine Konferenz, die schon in 2 Wochen, hoffentlich bringen wir diesen Heldenfunk auch rechtzeitig online, ne, Marc? Aber der Marc, der nickt zuversichtlich, die schon in 2 Wochen stattfindet. Und zwar am 17. März in Frankfurt, da findet nämlich die CloudOps-Konferenz statt. Und die CloudOps-Konferenz ist so ähnlich wie ein CloudCamp. Wir erinnern uns ja, wie das mit CloudCamp so ist. Da trifft man sich, da redet man über Clouds, da gibt es Vorträge, da gibt es Austausch. Und in der CloudOps-Konferenz ist es ein bisschen anders. Da geht es nämlich wirklich um System Operations in the Cloud. Das heißt also wirklich down to earth. Wir haben jetzt viel Theorie gehört. Jetzt wollen wir es mal praktisch machen. Und dazu haben wir für euch ein Interview aufgenommen mit dem Chris Boos und mit dem Roland Judas von der Arago AG in Frankfurt. Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk-Interview, diesmal mit der Arago AG. Da habe ich den Chris Boos und den Roland Judas am Apparat. Hallo.
Hallo.
Hallo Konstantin.
Hallo Chris, hallo Roland. Vielleicht erzählt ihr mal ganz kurz was über euch selbst und dann über die Arago AG, damit wir da ein bisschen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Vielleicht fängst du einfach mal an, Chris.
Ja, mache ich gerne. Also, mein Name ist Chris Boos, ich bin einer der Gründer der Arago AG. Vor 15 Jahren haben wir die Firma gegründet mit der Idee, wirklich Hightech auch mal umzusetzen und haben damals das erste Online-Banking gemacht und haben dann festgestellt, dass die Rechenzentren vor 15 Jahren Schwierigkeiten damit hatten, moderne Webanwendungen zu betreiben und mussten uns dann zwangsläufig mit Systembetrieb beschäftigen und wollten das eigentlich gar nicht tun, weil wir lieber coole neue Dinge programmieren wollten und haben deswegen angefangen, einen Automaten, einen Autopiloten zu programmieren, der uns einen großen Teil der Systembetriebsarbeit abnimmt.
Also der automatisierte Sysadmin, wenn man so will.
Ja, genau, der Kollege Computer. Er sorgt dafür, dass man in der Administration nicht lauter langweiliges Zeug macht, sondern nur das interessante Kram auf den Tisch kriegt.
Genau. Und das macht ihr jetzt seit 15 Jahren?
Ja, also mit diesem Automatisierungslevel wie heute machen wir seit 12.
Cool. Und Roland?
Ja, ich bin seit knapp 3 Jahren bei der Arago, habe insofern also noch nicht so lange Erfahrung mit dem Autopiloten und den anderen schönen Produkten, die wir haben und den vielen Projekten, die wir auch haben. Aber ich beschäftige mich derzeit wirklich schwerpunktmäßig mit Autopilot und auch natürlich mit dem Thema Cloud Computing. Mhm. Da gehen wir später vielleicht noch ein bisschen drauf ein, was wir da sozusagen an Aktivitäten eben haben, weil wir das Cloud Computing eigentlich als so eine Art Zäsur sehen. Ich kann das in der Tiefe wahrscheinlich gar nicht mehr manuell administrieren, also zumindest dann nicht, wenn es komplexer wird. Also wenn ich Standardprodukte habe, sicher ja, aber wenn ich dann individuelle Projekte umsetze in Cloud-Form, dann wird es schwierig mit der manuellen Administration. Und da sagen wir halt, das muss strukturiert werden, das muss automatisiert werden. Das kann ich nur machen, wenn ich Wissen ablege in der Maschine und die mir sozusagen dann hilft bei der Administration.
Also von der Automatisierung einzelner Systeme bis zur Automatisierung heute von ganzen Clouds oder von ganzen Cloud-Rechenzentren, wenn man so will.
Es wird ja wirklich erst mit Clouds wirklich, ich sage mal, gesellschaftsfähig. Vorher hatten die Leute Angst vor Automatisierung, weil eine Maschine die Entscheidung trifft und so weiter. Und mit Clouds ist das aufgefallen, dass man es von Hand gar nicht mehr hinkriegt.
Genau. Und ihr engagiert euch jetzt im Frankfurter Raum, indem ihr eine Cloud-Konferenz organisiert. Und so haben wir auch zusammen gefunden, nämlich die CloudOps-Konferenz, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ganz genau.
Mhm. Vielleicht stellt ihr einfach mal ganz kurz vor, was macht ihr in der CloudOps-Konferenz und wie unterscheidet sich das von anderen Cloud-Konferenzen, wie zum Beispiel CloudCamp, wo ihr ja auch mal gewesen seid?
Ja gut, also wir waren schon bei vielen Cloud-Camps und wir haben letztes Jahr auch das erste Frankfurter Cloud-Camp veranstaltet. Mhm. Und das war auch eine super Sache, aber wir glauben einfach, dass, ich sag mal, dieses Camp-Zeitalter, das ist vorbei. Also Clouds sind in der Realität geworden. Es ist nicht mehr, wie wir im Camp zusammensaßen und uns alle überlegt haben, wie man das wohl machen kann, dass der richtige Weg ist und so weiter. Das ist eine Realität und ich glaube, es ist vielmehr die Frage, wie bindet man Clouds ins reale Leben ein? Mhm. Und die Frage stellt sich viel stärker für etablierte Unternehmen als für Startups. Also ich glaube, für ein Startup ist es gar keine Frage, ob er sich jetzt ein Rack in irgendeinem Rechenzentrum mietet für 10.000 Euro im Monat oder ob er irgendwelche Cloud-Services nutzt. Ja? Ob einer eine Siebel-Installation macht oder halt Salesforce oder was auch immer anderes noch da ist. Also die Frage stellt sich gar nicht. Aber wenn man ein etabliertes Unternehmen hat, weiß ich nicht, mit 30.000 Servern oder auch nur mit 300 Servern, die da rumstehen oder mit 10 oder 300 oder 3.000 Anwendungen, dann sieht die Sache schon viel schwieriger aus.
Ja, ja. Das heißt also, eine Cloud-Konferenz für die Praxis und für die Leute, die jetzt endlich mal was damit anfangen wollen, versus darüber zu philosophieren, wenn man das so zusammenfassen kann.
Ja, ganz genau. Also die Leute, die festgestellt haben, dass Cloud eine wirklich gute Idee ist, weil sie gut fürs Business ist und zusätzlich noch gut für die Umwelt und für diejenigen, die es jetzt auch tatsächlich machen wollen.
Und wann...
Boost eingebaut, entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Ja, wir haben in Frankfurt ja ein sehr seriöses Publikum und große Unternehmen, die da kommen zu so einer Konferenz und da haben wir uns ein bisschen Sorgen gemacht darüber, dass dann zu sehr über die Bedenken und warum man doch kein Cloud machen kann und alles beim Alten bleiben muss, diskutiert wird. Und dem wollten wir wirklich vorbeugen, weil etablierte Unternehmen können sich der Cloud nicht verschließen, sonst werden sie einfach überholt. Ja. Und damit man diese Diskussion gar nicht führt, haben wir auf der anderen Seite auf das CloudOps-Event einfach Startups eingeladen, die uns zeigen, die sich vorstellen und ihre Geschäftsmodelle vorstellen und so weiter und dabei aber auch zeigen, wie sie Clouds nutzen und was für unglaubliche Skalierungseffekte und was für unglaubliche Cost-Income-Ratios das ermöglicht.
Das heißt also eine Konferenz, die sozusagen alt und neu zusammenbringt, die also erlaubt, dass etablierte Unternehmen von den jungen Unternehmen lernen können, wie man Clouds doch noch einsetzen kann, um die ganzen üblichen Bedenken, oh Gott, ich werde ja eingebuchtet, wenn ich meine Daten in die Cloud gebe, oder oh Gott, wie sieht das mit Security aus, oder wie funktioniert das überhaupt mit dem Aus-der-Hand-Geben meiner IT, um diese Bedenken zu zerstreuen, bringt man also erfahrene Cloud-Computing-Anwender, die ironischerweise jüngere Unternehmen sind, also als Unternehmen gedacht, mit etablierten Unternehmen zusammen, damit man gegenseitig lernen kann. Ist das so die richtige Zusammenfassung?
Ja, sehr freundlich formuliert. Ich formuliere das meistens direkter. Die ist dafür da, damit die etablierten Unternehmen mal einen kleinen Reality-Shock kriegen, was eigentlich geht. Du hast es viel netter gesagt, hast gesagt, damit wir was lernen können. Ist aber auch gut, weil normalerweise ja andersrum. Man denkt, die Startups lernen, sich zu organisieren von den Etablierten. Und jetzt machen wir es mal andersrum.
Das stimmt. Also Startups tendieren oft dazu, ihre Konkurrenz rechts zu überholen, wenn es um moderne Sachen geht. Das stimmt. Vielleicht nochmal ganz kurz, wann und wo findet die CloudOps statt?
Ja, die CloudOps findet an einem ganz wichtigen Datum statt, am 17. März in Frankfurt, Unicampus Westend. Und das wichtige Datum ist deswegen, weil die CloudOps findet auch am St. Patrick's Day statt und den werden wir natürlich da auch gleich noch feiern.
St. Patrick's Day, das ist ja nett. Seid ihr dann alle grün angemalt?
Das nehme ich mal mit auf. Also das wäre nochmal ein guter Vorschlag mit entsprechenden Mützen und grünen Hemden und grüne Schminke. Ja, okay, also ich setze es mit auf die Liste.
Ja, viele Leute machen ja auch viel Cloud Computing und denken, das ist Green IT. Also da passt das ja auch wieder.
Stimmt. Also ich sehe schon, ich muss noch ein paar Hausaufgaben machen. Ich klinge mich dann mal aus.
Nächstes.
Habt ihr denn schon einen Überblick über die Agenda oder über das Format? Macht ihr das so unconference-mäßig? Macht ihr da so Panel-Diskussionen oder sind das Vorträge oder ein bisschen von allem? Wie sieht's bei euch aus?
Ja, also wir haben bei dem Cloudcamp in Frankfurt festgestellt, dass die Deutschen doch nicht ganz so spontan sind, wie man das jetzt von dem Format Cloudcamp eigentlich kennt. Also man kann da nicht einfach mal rumfragen, wer kommt jetzt hoch aufs Panel und welche Workshops wollen wir denn definieren. Wobei wir waren letztes Jahr auch in Hamburg beim Cloudcamp, da hat es einigermaßen gut funktioniert. Das war irgendwie, das Publikum in Frankfurt war das nicht ganz so. Wir haben uns deswegen entschieden, ja, so eine Art aus den Erfahrungen zu lernen in der Form, dass wir eben zwar schon mit Lightning Talks starten, also 5 bis 7 Minuten, so Pi mal Daumen eine Stunde lang und danach gibt es eben ein Panel oder Unpanel oder wie auch immer, also jedenfalls eine Gelegenheit fürs Publikum, Fragen an die Referenten zu stellen. Und dann wollen wir aber mit einer festen Workshop-Struktur dann fortfahren, dass eben sozusagen schon im Vorfeld klar ist, die Sprecher klar sind und auch die Themen klar sind. Das ist also so ein etwas modifiziertes Format von einem Cloudcamp, würde ich mal sagen, mit einer festeren Struktur.
Also eine vorhersagbare Unconference.
Wir wollen diesen Begriff oder diese Diskussion, ob Conference oder Unconference, das wollen wir so gar nicht führen. Also das, ja, wie auch immer man das nennen mag. Also wir nennen es einfach ein Summit. Das ist
immer gut.
Ja, also nee, ich verstehe schon. Also wir wollen da das Format steht da halt nicht wirklich im Vordergrund. Auf der anderen Seite denken wir halt, dass es gibt viel zu viele Veranstaltungen, wo eben tatsächlich noch dieses klassische 40 Minuten oder 45 Minuten Redeformat dann propagiert wird. Und je nachdem, wer da eben vorträgt, kann das erheiternd und angenehm sein. Es kann aber auch ins Gegenteil sich verkehren. Und dann hat man natürlich, es wird halt zäh. Wir haben einen Nachmittag zur Verfügung und da wollen wir halt schon versuchen, möglichst viele Informationen dann rüberzubringen, möglichst viele Sprecher zu haben, bunt gemischte Sprecher auch zu haben. Und ich denke, da ist dieses generell, dieser Ansatz von den Cloud-Camps ist da schon wirklich sehr gut dafür geeignet.
Ja, finde ich auch. Jetzt erinnert der Name CloudOps so ein bisschen auch an den Begriff DevOps, der so ein bisschen auch durch die Sysadmin-Gemeinde geistert. Habt ihr das mit Absicht so gewählt?
Ja, kurz und bündig kann man nur sagen, ja. Also ich sage mal, die Frage Development und Admin und Ops bewegt sich sowieso immer mehr zusammen, mit Klaus erst recht, weil man ja nicht nur vom Betrieb erwartet, dass er dynamischer wird, sondern auch von den Anwendungen. Und es gibt recht wenig Community zum Thema Ops überhaupt. Also das Beste, was es noch als Community gibt, ist das DevOps.
Und vielleicht nochmal ganz kurz zur Definition. Was ist eigentlich DevOps? Ist das nur das Zusammenwachsen von Developern und Operations oder gibt es dafür auch schon sowas wie ein Framework oder Theorien oder Bücher oder sowas?
Naja gut, also es gibt ja schon etliche Programme, die, oder Frameworks nennst du sie, aber die erlauben, dass man Programm-Applikationswissen für Ops bereitstellt und operatives Wissen für das Development bereitstellt. Also Framework zum Knowledge Transfer gibt's da auch. Das gefällt uns natürlich sehr gut, da unsere Automationstechnik auch auf diesen Knowledge-Sachen basiert. Mhm. Aber so richtig, ich glaube, es ist noch mehr eine mentale Sache.
Ja.
Genau.
Also einfach weil Developers und Operators immer noch unterschiedlich arbeiten.
Genau. Also mein Eindruck ist auch so ein bisschen, wenn ich so die Blogs studiere von Leuten, die darüber schreiben, dass das so ein bisschen eine Weiterentwicklung schon gedacht ist als Weiterentwicklung oder vielleicht sogar Vereinfachung von Dingen wie ITIL oder sowas, wo man aber versucht schon die Vorgänge zu verändern und nicht mehr diese Trennung zwischen Entwicklung und Operation zu haben, sondern dass man vielmehr versucht, den Kreis zu schließen und da eine engere Kollaboration herzukriegen. Aber dazu bin ich auch zu weit weg vom eigentlichen DevOps-Geschehen. Deswegen freue ich mich immer, wenn jemand noch mehr dazu sagen kann.
Also sagen wir mal so, in Deutschland ist diese Diskussion, glaube ich, mit dem Schlagwort DevOps noch gar nicht so richtig angekommen. Also ich denke, das gibt ganz wenig Leute, die darüber sprechen. Wenn man das dann erläutert und sagt, da steckt das und das dahinter oder diese, sagen wir mal, diese Veränderung auch in der täglichen, in dem Doing, dann sagt jeder, ja klar, stimmt, das ist ja so. Also da passiert was. Und gerade auch durch das Thema Cloud Computing, das ja letztendlich nochmal einen ganz großen Schritt in sagen wir mal, neue oder noch aufwendigere Infrastrukturen darstellt. Ja, also früher hat man halt seinen Prozessor gehabt und seinen Client oder seinen vielen Clients und hat vielleicht dann verschiedene Oberflächen zu verwalten, damit ich habe jetzt auf einmal die ganz neue Möglichkeit. Ich könnte theoretisch Applikationen schreiben, die irgendwie Tausende von Prozessoren auf einmal nutzen und könnte die für eine Stunde laufen lassen. Ja, und da ist, denke ich mal, diese Diskussion muss da wirklich fortgeführt werden, weil eben sich da schon sehr viel dann auch für die Entwickler letztendlich ändern wird, weil ich natürlich nur dann auch einen echten Mehrwert von dem Cloud Computing habe, wenn ich letztendlich meine Programme oder meine Applikationen natürlich auf sowas anpasse.
Das heißt also, in der Vergangenheit war es so, die Entwickler haben entwickelt und irgendwann waren sie fertig, haben dann eine CD produziert, sagen wir mal ganz archaisch, und haben diese CD dann über den Zaun geworfen und die Administratoren haben dann das bekommen und mussten das irgendwie ausrollen und dann irgendwie zum Laufen kriegen. Und dazwischen gab es dann Dokumentation und wenn man ganz viel Glück hatte, dann konnte man auch mal über irgendein Callsystem auch mal mit einem Entwickler reden, aber das war eher die Ausnahme. Heute ist es anders. Die Leute, die die Applikation ausrollen wollen, sind auch die Leute, die die Applikation entwickeln. Und weil sie über Cloud Computing die Möglichkeit haben, ihre Infrastruktur selber zu bekommen, und zwar auf Knopfdruck, und auch selber die Macht darüber bekommen haben, haben sie gleichzeitig sozusagen den Job, die Applikation zu entwickeln und diese auch zu betreiben, allerdings auf der etwas abstrahierten höheren Ebene des Cloud Computings. Und das bringt natürlich neue Fragen, neue Prozesse, neue Ideen, aber auch neue Möglichkeiten. Kann man das so sagen?
Ja, absolut. Also es gibt so viele Dinge, die ohne Clouds nicht möglich wären. Es gibt so viele Dinge, die möglich wären, wenn nicht Developer und Admins mehr zusammenrücken. Ist eine ganz wichtige Sache. Ist ja auch unser Thema an sich mit der Automatisierung. Wir sind nie losgezogen, auch wenn Kunden das ab und zu so auslegen. Wir werfen alle Admins raus, sondern unserer Meinung nach wird das Wissen der Admins über die ganze Applikationslandschaft wirklich verschwendet, wenn man sie dazu missbraucht, immer wieder die Server zu restarten oder irgendwie.
Richtig.
Die Jungs haben echt Ahnung und die müssen ihre Kreativität ausleben können und damit, wenn sie das tun können, weil man den langweiligen Kram mit dem Autopiloten wegautomatisiert hat, dann sind die so weit, dass sie auch tatsächlich Dev machen, ne?
Genau. Das heißt also, Cloud Computing ist für Administratoren eine Chance, nämlich näher an die Applikation zu rücken, damit auch ein bisschen näher an das Business zu rücken und näher an die Entwickler zu rücken und damit dann auch so ein bisschen eine Aufwertung von ihrem Profil zu bekommen, weil ich sehe das eigentlich schon als Chance, da mehr draus zu machen, als einfach nur Server zu administrieren.
Richtig.
Ja, vielleicht zum Schluss noch, was würdet ihr denn so einem Sys-Admin raten, der heute sich überlegt, ja, okay, jetzt mache ich das schon seit 3 Jahren, jetzt könnte ich mal was Neues machen, was wäre denn so euer Tipp, um SysAdmin so ein bisschen diese DevOps-Geschichte näher zu bringen, außer natürlich das CloudOps-Event zu besuchen, aber so rein beruflich gesehen, wie kann man denn diesen Sprung schaffen von der alten Welt, in der das alles noch sehr getrennt ist? Wir denken dann natürlich auch an solche Dinge wie IT-Crowd, wo die Leute wirklich im Keller verbannt sind. Mhm. Wie schafft man jetzt so ein bisschen den Sprung in die neue Welt, die jetzt so ein bisschen, wo eben Administratoren und Entwickler näher zusammenrücken und gemeinsam an der Applikation schrauben? Was würdet ihr denen raten?
Also als Eigeninitiative, das ist ja das, was du sagst, da kann man wirklich nur just do it sagen. Es ist, mach das mal. Von der Firma her, wir haben jetzt, das gerade im Moment läuft, zum Beispiel mehrmals schon das Experiment gemacht, Schulungen nicht mehr zu halten zu lassen, eine für die Entwickler und eine für die Admins, jetzt zum Beispiel irgendeine neue, was ich, Fabos-Version oder sowas, sondern wirklich direkt zusammen in die Schulung zu packen. Und da entstehen so super geile Sachen, da ist es schon fast besser als mit dem Trainer, was die untereinander auskaspern.
Gut. Ja,
also das ist wirklich vielleicht auch ein Tipp, dass man versucht, mehr Kommunikation einfach hinzustellen, nicht nur über Changes kommunizieren, ja, über den Prozess, sondern wirklich mal hören, was machen die und warum konfigurieren die das auf ihrer Entwicklungsumgebung anders und vielleicht auch mal andersrum von den Entwicklern, machen die Leute wirklich das nur, um mich zu nerven, dass alles Permissions unterliegt im Betrieb oder hat das irgendeinen Sinn oder dass man wirklich halt mal tief in die Konfiguration von irgendwas reingeht, da wo sich Entwicklung und Operations auf jeden Fall treffen. Ja, das ist halt zwischenmenschlich, ja. Passt aber doch gut zu Social Netz. Also wenn das eh alle machen gerade, dann
richtig.
Mitgehen und einfach mal drüber reden.
Das heißt also Cloud Computing als Chance, die Entwicklung und den Betrieb näher zusammenzubringen. Und bei der Arago AG, ihr bezieht das schon in eure Schulungen mit ein und wahrscheinlich auch schon in euren Produkten, wenn ich das richtig schließe.
Ja.
Das heißt also, ja?
Also unsere Produkte sind ja knowledge-basiert. Also da wir erwarten, dass unsere Leute, wenn sie irgendwas manuell gemacht haben, das auch der Maschine beibringen. Mhm. Und zwar sowohl die Entwickler als auch die Admins. Und dadurch haben wir quasi den DevOps in der Maschine.
Das heißt also, Entwickler und Admins sitzen, brüten gemeinsam über den Autopiloten und überlegen sich, wie kann ich den so programmieren, dass das Ganze am Ende schnurrt.
Wir haben eigentlich ein anderes Vorgehen, wenn sie irgendwas machen müssten, dann fragt der Autopilot sie höflich, ey du hast irgendwas gemacht, fandst du das langweilig? Wenn sie dann ja sagen, dann sagen, was hast du gemacht, dann nehme ich dir in Zukunft ab.
Ah, das ist ja interessant.
Also die Idee, dass man zu Leuten hingeht mit der großen Schüssel und sagt, du gib mal kurz dein Wissen hier ab, die funktioniert nicht, weil wenn das einer mit mir macht, dann frage ich mich, was genau möchtest du jetzt von mir? Aber wenn ich wirklich eine konkrete Aufgabe zu beschreiben habe, dann fällt mir das natürlich sehr leicht.
Ja, das ist natürlich interessant. Das Tool fordert sozusagen sein Wissen selber ein.
Ja, genau.
Cool. Ja, dann vielen Dank. Dann bleibt mir nur noch aufzurufen, zum CloudOps nach Frankfurt in den Unicampus Westend zu gehen am 17. März und da bei der Gelegenheit auch noch ein bisschen St. Patrick zu feiern. Und vielen Dank an euch beide für das Interview und da bin ich mal gespannt, wie in Zukunft dann die Entwickler mit den SysAdmins zusammenwachsen können. Dankeschön.
Ja, danke dir, Konstantin.
Ja, danke dir.
Also, merkt euch, www.cloudops.de. Ich muss noch mit dem Roland reden, weil wenn man nämlich cloudops.de ohne www eingibt, was ja neuerdings zweckmäßiger ist, dann kommt man auf irgendwie eine Fehlerseite oder fehlende Umleitung. Also vergesst nicht, das www vor cloudops und vor de einzugeben und seid nicht so faul wie immer, dann kommt ihr auch zu der richtigen Homepage. Ja, 17. März 2011, Campus Westend in Frankfurt. Vielleicht schaffen wir es noch dahin. Ich überlege gerade, ob ich da Zeit habe, aber mein Kalender ist schon wieder voll. Dann haben wir noch was zum Thema SSDs, was wir ja häufiger bei Heldenfunk mal gehabt haben. Da hat nämlich der Systemheld Bodo was ausgegraben, ein White Paper aus Australien. Die Jungs von Down Under haben sich nämlich auf einer IT-Forensik-Konferenz Gedanken darüber gemacht, wie das ist, wenn man einen Verbrecher-Laptop untersucht, das eine SSD hat, und haben dabei erschreckenderdings festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, denn eine normale Festplatte, da löscht man irgendwelche Daten und man kommt an die Daten noch ran, weil löschen heißt ja nur zu vergessen, wo die Daten eigentlich sind, aber die eigentlichen Datenblöcke kann man ja auf der Festplatte noch zusammensuchen und dann wieder zusammensetzen und dann sieht man, was da vorher gespeichert war. Das ist bei SSDs aber leider nicht so einfach, denn SSDs haben im Hintergrund kleine Prozesse, die gelöschte Blöcke oder als freimarkierte Blöcke sozusagen wieder recyceln, die dann also richtig löschen, damit sie auch wieder beschreibbar werden. Das Schöne oder das andere bei SSDs ist halt näher, nämlich der, dass so eine Flash-Memory-Zelle erst dann beschrieben werden kann, wenn sie vorher explizit gelöscht wurde. Sie kann also niemals überschrieben werden, sondern eine Flash-Memory-Zelle kann nur beschrieben werden, wenn sie wirklich vorher auf Null gesetzt wurde. Deswegen gibt es bei SSDs diesen Hintergrundprozess, der hardware-technisch gesteuert ist, der alle freimarkierten Blöcke automatisch löscht. Und das heißt, für die guten Kriminalbeamten, sobald die so einen Laptop erbeutet haben und den Laptop einschalten, fängt die SSD an, fröhlich die Blöcke zu löschen, die Beweismaterial darstellen könnten. Das ist ganz schön unangenehm für die Kriminalistiker. Für die Verbrecher ist es ganz schön angenehm. Also, wenn ihr da draußen Zwielichtiges vorhabt, dann sind plötzlich die ganzen neuen SSDs gar nicht mal so schlecht. Oder umgekehrt.
Dann sollte man in SSDs investieren wahrscheinlich.
Also das ist wahrscheinlich wird diese Studie jetzt von den SSD-Herstellern groß vermarktet. Wer weiß. Vielleicht ist es aber auch nur ein Ablenkungsmanöver und SSDs speichern in Wirklichkeit hunderte von Generationen von Daten und haben einen Hinterschlüssel für die ganzen oberen Machthaber und das ist eigentlich nur ein großer Plot, um die Welt zu beherrschen.
So wie alles.
Aber gut, testet die SSDs, bildet eure eigene Meinung und dann entscheidet ihr euch für das sicherere Speichermedium. Und mit sichereren Speichermedien haben wir auch noch eine Meldung. Derselbe Systemheld Bodo hat nämlich darauf hingewiesen, dass es demnächst ZFS auch für Debian Linux geben wird. Wobei wir uns das mal ganz kurz angeguckt haben, das sieht noch relativ nach Kinderschuhen aus. Also das Letzte, was ich aus der ZFS in Linux-Ecke gehört habe, war, dass es einen Port für Fuse gibt, das File System in User Space Projekt. Und es gab Gerüchte, dass es auch mal Kernel-Module geben soll, wobei es da ja Probleme mit GNU-Lizenz versus CDDL-Lizenz gibt. Aber wer weiß, wenn das dann für Debian Linux draußen ist, dann ist das ja vielleicht benutzbar. Auf jeden Fall mal was zum Ausprobieren. Und dann hat der Johannes noch ein schönes Video gefunden. Was hast du denn gefunden, Johannes?
Ja, wir in der IT haben ja immer das Problem mit unseren Updates und Betriebssystemen. Und meistens geht ja alles danach nicht mehr. Und jetzt hat sich mal jemand hingesetzt, hat sich eine virtuelle Maschine aufgesetzt, hat sich sein schönes MS-DOS 5 installiert und dann damit ein wenig rumgespielt und hat dann gemeint, naja, grafische Oberflächen sind da viel schöner. Hat sich also Windows 1.0 installiert.
Der hat übrigens rumgespielt mit?
Mit Monkey Island und Doom 2.
Genau, das hat er nämlich auch noch drauf installiert.
Die DOS-Version.
Die DOS-Version.
Ja, natürlich, was anderes gibt es ja.
Wie damals.
Ja, okay, Monkey Island gibt es jetzt wieder, stimmt. Ach, aber nicht mehr so schön wie früher. Muss man doch immer Scum verwenden. Aber gut, hat sich dann eben Windows 1.0 installiert. Das fand er mir nicht ganz so schön. Konfiguration hat er gemeint, das geht nur, wenn man in der win.ini rumstellt. Und ja, da kann man auch nicht so viel machen. Hat sich dann Windows 2.0 als Update drüber gespielt. Dann waren seine Einstellungen aus der win.ini alle weg. Aber die wurde einfach wegkopiert. Konnte man manuell wieder zurückpflegen. Dann hat er da so ein bisschen Einstellungen rumgespielt, hat geschaut, dass er da sein File Manager, mehr gab es derzeit effektiv gar nicht auf der Windows-Oberfläche. Und hat weitergemacht, hat sich Windows 3.0 Update draufgespielt. Da gab es dann diese ganzen Programmgruppen und sowas, also hat er für seine beiden Spiele auch Programmgruppen eingerichtet, also für Doom 2 und für Monkey Island.
Und die funktionieren noch,
und die Spiele. Die konnte er dann auch daraus starten und laufen lassen. Ja, Windows 3 ist ja ganz schön, aber irgendwo möchte man ins Netzwerk, da gab es den Windows 3.11 für Workgroups, also entsprechenden Update-Installer gemacht. Und so weiter ist er vorgegangen, bis eben zu einem Windows XP oder Windows 7, was dann alles auch lauffähig war, was alles funktioniert hat. Manchmal sind die eingestellten Schemas, also mit seinen schönen Vorder- und Hintergrundfarben.
Das waren aber worden. Krasse Farben, die er da eingestellt
hat. Ja, eben, damit es offensichtlich ist, ein schönes, knalliges Rot und
Rosa.
Rosa.
Pink. Und das Windows, Telekom das Pink Windows mit Pink, weißen Pünktchen, ja, oder sowas.
Was? Das, ja, ja, das Windows Pink.
So ein EGA-Pink. Das waren diese EGA-Grafikkarten.
Der BTX-Dialer von der Telekom, der hatte das auch.
Echt?
Und da hat man diese AOL-CD ja nur deswegen installiert, weil das war da ein bisschen zurückhaltender blau.
Ach ja, und so ist er halt einfach durchgegangen. Und am Ende hat er ein Windows, ich weiß nicht, ob es 7 oder XP irgendwas oder Vista,
glaube ich.
Ich glaube,
Vista. Was ist aktuell? Windows 7 ist, glaube ich, aktuell.
Ja, aktuell ist Windows 7, aber ich glaube,
das war. Also es waren am Ende zwei verschiedene Versionen von irgendwelchen furchtbar kunterbunten, verstrahlten Windowsen, die irgendwie alle so aussehen wollen wie Mac.
Und da könnte er dann die alten Windows-Applikationen laufen lassen, inklusive dem uralten Reverse und dem uralten Cardboard und was weiß ich, was für Applikationen. Und eben auch immer noch sein Doom und Monkey Island direkt aus dem Startmenü rausstarten.
Neulich, das ist aber schon ein paar Jahre her, da habe ich mich mit einem Kollegen unterhalten über die legendäre Binärkompatibilität von Solaris. Und der meinte auch, ja, es gibt nur zwei Betriebssysteme auf dem ganzen Planeten, die eine durchgängige Binärkompatibilität über Jahrzehnte darstellen können. Und das ist Windows und Solaris. Alle anderen haben irgendwann einen krassen Bruch, mehr oder weniger häufig drin. Ja, aber es ist wirklich ein nettes Video, mal anzugucken, wie es damals angefangen hat und wie das mit der Zeit dann immer schlimmer, immer moderner wurde.
Auch wie sich die Installer unterscheiden und sowas.
Stimmt. Und wie bestimmte Konzepte wie der Balken sich immer wieder auch in der Vergangenheit wiederfinden. Ja, wirklich sehr schön. Apropos, der Rolf ist ja heute ganz frisch aus der CeBIT zurückgekommen. Was waren denn so deine Eindrücke von der CeBIT? Ist das jetzt der Neubeginn? Die sind ja alle wieder so optimistisch. Ja, wir machen jetzt wieder CeBIT und wieder also volksnah. Oder?
Es war mehr los als letztes und vorletztes Jahr. Also so der Parkplatz-Daumenwert oder die Fülle, das Geschiebe in der China-Halle, in der Golden Market-Halle, wo es also dann zwischen USB-gesteuerten Rasierapparaten und USB 3.0-Hubs und so gefühlten 350 verschiedenen neuen Tablet-Computern. Alles gab, war schon deutlich mehr los. Die Currywurst ist auch wieder 20 Cent teurer geworden.
Das ist Inflation.
Es war uncharakteristisch gutes Wetter, aber sonst gab es jetzt eigentlich nicht viel Neues auf der CeBIT. Also außer die Schlagzeile, die Bombe platzt auf der CeBIT, aber das hatte ja jetzt mit der CeBIT nicht mehr zu tun, als dass zufällig die Kanzlerin abberufen wurde am ersten CeBIT-Tag.
Ja, die ist dann ganz hektisch von der CeBIT noch nach Berlin geflogen.
Genau.
Okay, also CeBIT scheint jetzt nicht mehr so die Must-Have-Messe oder was zu sein, oder?
Ja, ich glaube, es ist viel schon weggegangen durch diese Mobile World in Cannes vor 3 Wochen ja erst und ja. Dann die Neuvorstellung des 251. Tablets ist ja dann auch nicht auf der CeBIT passiert, sondern in Kalifornien.
Stimmt.
Also alles zusammen. Es ist wieder mehr los, aber das ist deren geschuldet, dass es halt mehr Consumer-IT jetzt wieder geworden ist und nicht so sehr Business-IT. Es gab, was deutlich zu erkennen war, viel weniger Tüten als sonst.
Oh.
Also die Aussteller scheinen endgültig umgestellt zu haben auf die papierlose Tüte. Und also keine Werbegeschenke mehr, keine Tüten mehr. Mhm. Nicht mal bei Google gab es irgendwelche Android-Roboterchen oder so, also sehr enttäuschend.
Was sagt denn der Tierschutz dazu, die armen Beutelratten?
Ja, die Beutelratten mussten wirklich diesmal.
Ja, Google hat sich ja vorher ausgetobt auf der mobilen Messe in Barcelona, die hieß
MWC, ne?
Mobile World Congress.
Und wenn man halt die Standgröße von Google in Barcelona, Barcelona vergleicht mit der Google-Standgröße auf der CeBIT, dann sprach das Welten.
Also das war der Google-Stand auf der MWC in Barcelona, war wie so der gigantische IBM-Stand auf CeBIT zu besten Zeiten. Also gigantischer Stand, gigantische Android-Roboter und Tausende von Leuten, Milliarden von Handys, die dann in so Mustern an der Wand genagelt waren oder so. Das war dann schon viel. Und die haben auch eine lustige Pin-Aktion gemacht. Die haben irgendwie so kleine Android-Pins verteilt, von denen es irgendwie 100 Stück oder so gab. Und die musste man sammeln. Also es gab nämlich 100 verschiedene Stück. Und das heißt, die Leute, die haben sich da ständig getroffen und haben dann, jeder hat dann irgendwie N-Pins bekommen, so wie sammelkartenmäßig halt, ne? Und dann haben die Leute wie bekloppt gesammelt. Und das war dann das Hobby. Das ist eine sehr, sehr nette Idee für Messen. Das muss man denen lassen. Apropos Messen, wir haben noch mal einen ganz kurzen, ganz brandheißen, topaktuellen, noch warmen Tipp für euch. Und zwar gibt es am 4. Juni in München eine Podcast-Veranstaltung, nämlich einen Podcast-Kongress. Die Niche 11 findet nämlich am 4. Juni in München statt. Das ist die Nachfolgemesse zu der Niche 09, die 2009 stattgefunden hat und wo wir auch schon mal drüber berichtet hatten. Wer sich also für Podcasts interessiert oder noch besser, wer selber an Podcasts beteiligt ist oder Podcasts macht oder hinter die Kulissen von Podcasting gucken möchte oder noch besser, wer sich selber damit auseinandersetzt und gerne mal einen Podcast machen möchte und dafür Know-how, Kontakte und Erfahrungen abgreifen möchte, der ist herzlich eingeladen, der sollte sich das in den Kalender schreiben und am besten gleich den Link, den wir euch dann im Systemhelden-Blog dazu legen werden, schnell merken, denn es gibt nur 100 Plätze, die da vergeben werden. Das ist also mehr so ein kleines nettes Familientreffen der Podcaster-Szene in Deutschland und da muss man sich frühzeitig anmelden, um einen der 100 Plätze zu kriegen. Niche 11 wahrscheinlich am 4. Juni 2011 in München.
Ja, und jetzt kommen wir zu der wichtigsten Sektion eigentlich.
Genau, jetzt führen wir eine neue Sektion ein. Genau, die Errata-Sektion führen wir ein.
Ja. Wir haben nämlich Post bekommen.
Genau, der Wolfgang hat sich bitterböse beschwert.
Wir nehmen übrigens sehr gerne Post an.
Richtig, also schickt uns euer Feedback an kontakt@systemhelden.com.
Ja, und ich zitiere einfach einmal, wenn ich darf.
Also der ganz kurz zum Hintergrund, bevor du anfängst. Ja? Der Wolfgang hat sich bitterböse beschwert, dass die Qualität des Heldenfunks ja jetzt nachlassen würde und ihm wären ein paar Unregelmäßigkeiten in unseren vergangenen Folgen aufgefallen. Daraufhin habe ich mir alle unsere 54 bisherigen Folgen übers Wochenende nochmal angehört und muss dabei natürlich feststellen, dass der Wolfgang recht hat. Deswegen kriegt Wolfgang, der leider jetzt nicht hier sein kann, sonst hätten wir ihn noch im Studio gehabt, ja, was hat er denn angemahnt?
Ja, ne, zur Entschuldigung sollten wir erstmal sagen, dass die Podcasts in mühevoller Kleinarbeit entstanden sind. Neben unserer Arbeit und
richtig.
Familienleben.
Meine C- und meine V-Taste ist schon ganz abgenutzt.
Ja, also Konstantin behauptete irgendwann mal, Jumbo-Frames wären die mit 1500 Byte.
Oh, ich erinnere mich, das waren finstere Zeiten.
War möglicherweise einfach ein Versprecher. Natürlich sind Jumbo-Frames, zumindest bei Ethernet, eben genau die größeren, größer als 1500 Bytes. Mhm. In modernen Umgebungen, Gigabit plus, meint man meistens 9 Kilobit-Frames.
Kilobyte-Frames.
Kilobyte, ja.
Also wenn schon,
diese Abkürzungen sind immer, immer so komisch.
Ja, das stimmt. Natürlich, ja, klar. Jumbo-Frames sind die größer als die 1500 Bytes sind.
Steht ja auch, das
wissen so war das natürlich auch gemeint. Aber bei InfiniBand sind die halt noch größer.
Ja, und ungefähr an der gleichen Stelle geht die Kritik an uns weiter, dass da erzählt wurde, etwas über TCP-Adressen und vor allem Routing. Layer 4 macht aber kein Routing.
Ja, das ist,
wissen wir alle, dass das Layer 3 ist.
Das ist richtig. Ist auch schon länger her mit meiner Netzwerktechnikprüfung. Wann war die denn? Das muss 1996 oder so gewesen sein. 95, 96 oder so war Netzwerkprüfung.
Ja, und schon da zu viel kopiert.
Tja, ja, ja. Und dann hat der Wolfgang sich beschwert, dass das Thema Shebang ja ganz klar im Jargon-File abgehandelt wurde. Das stimmt. Da steht dann halt drin, probably derived from Shellbang under the influence of American slang the whole Shebang, everything that works und so weiter. Steht im Jargon-File drin. Und gut, ich habe jetzt nicht das Jargon-File verlinkt, sondern die englische Wikipedia, auf die sich dann der Johannes berufen hatte. Und damit schließt sich dann wieder der Kreis.
Ja. Aber auch das hat ja noch weitere Kommentare hervorgerufen, dieser Beitrag. Mhm. Oder diese Diskussion, die wir geführt hatten in der Ausgabe 53 wahrscheinlich.
Das war 53? 54 war das.
Nein, 54.
54 war der PHP-Helden, genau, 53.
Mhm. Und wir hätten nicht genau genug unterschieden, erstens zwischen dem normalen Anchor-Tag, in dem irgendwas drin stünde, und einem Anchor-Tag mit Raute Ausrufungszeichen in URLs von Webadressen, weil letzteres eine Sache ist, die in der Tat Google eingeführt hatte, um Ajax-Anwendungen zu ermöglichen, solche Links zu verwenden, aber der Suchmaschine dann die Möglichkeit zu geben, die eigentlichen Inhalte zu finden.
Das heißt dann, dass sich dann wieder der Kreis schließt, weil der Tim Brady das ursprünglich angemahnt hatte und der bei Google arbeitet, hatte sich ja beschwert, dass gerade die Shebang-Welle es Suchmaschinen erschweren würde, solche Links zu indizieren, aber im Gegenteil ist eigentlich der Fall, weil Google dann eigentlich selber die Anleitung geliefert hat, wie man das als Suchmaschine
was trotzdem nicht einfacher kann. Macht, als wenn es eine echte URL wäre.
Jetzt das muss ist richtig, immer rumgebaut ja. werden. Also solche Links kann man zwar finden mit einer Suchmaschine und man kann sie einer Suchmaschine geben, aber was sich dahinter verbirgt, kann die Suchmaschine nicht herausfinden.
Ja, wenn es mit diesem Router Ausführungszeichen ist, hat halt Google eine Übersetzungsanleitung gemacht. Via wie man einen kompletten Pfad damit maskieren kann und auch so Parameterwerte.
Ah, okay. Das heißt also, wenn man Shebang à la Google verwendet, dann hat die Suchmaschine eine Chance.
Ja.
Und wenn man Lattenzaun und seinen eigenen Käse verwendet, dann hat die Suchmaschine keine genau. Chance.
Okay. Außer die baut einen JavaScript-Interpreter ein und führt dann einmal allen möglichen Code aus.
Richtig. Und um euch als Zuhörerschaft milde zu stimmen, haben wir daher Besserung gelobt und haben deswegen ein anderes Kritikthema aufgegriffen. Und zwar wurde der Heldenfeed ja schmerzlich vermisst. Ihr erinnert euch, wir haben ja vor langer, langer Zeit, als Systemhelden.com noch bei Sun war, die Möglichkeit geschaffen, dass sich Systemhelden registrieren können, inklusive ihres Blogs. Und dann haben wir halt die Blogartikel der Systemhelden auf der Homepage immer wieder mal so gefeatured, gezeigt und so weiter. Die tauchten dann auf. Und irgendwann später kam dann sogar noch ein RSS-Feed dazu, den Heldenfeed, in dem alle Blogartikel aller Systemhelden fein sortiert in einem Feed auftauchten. Was übrigens ein furchtbarer PHP-Hack war, den ich jetzt froh bin, losgeworden zu sein. Denn als wir dann umgezogen sind von Sun in die private harte Welt der Selbstständigkeit.
Ich glaub, wir mit Nachtarbeit bei Kindern und Karriere gleichzeitig.
Genau. Wir müssen noch so eine GmbH oder sowas anmelden oder eine AG oder eine GbR oder eine BV und Co. KG oder irgendwas.
Machen wir noch eine AG, machen dann ein IPO und all unsere Hörer können uns Geld schicken quasi für unsere genau. Aktien.
Give us your money oder so. Genau. Egal. Jedenfalls, als wir dann die Systemhelden geselbstständigt haben, war uns das Thema zu heiß, jetzt alle persönlich bezogenen Daten, die die Systemhelden da der Sun gegeben hatten, irgendwie mitzunehmen, weil das bestimmt Ärger gibt. Also haben wir es gelassen. Und deswegen ist aber auch der Heldenfeed natürlich dadurch verschwunden. Und jetzt haben wir deswegen einen neuen Heldenfeed angelegt. Und haben dabei nicht davor zurückgeschreckt, modernste Cloud-Computing-Technologien für euch anzuwenden. Und zwar gibt es jetzt irgendwo im weltweiten Internet eine Datei, wo erstmal die URLs hinterlegt sind, die in diesen Feed reinkommen. Und die wird dann durch eine Yahoo-Pipe verarbeitet. Und zwar sind Yahoo-Pipes was ganz Cooles. Das hat sich Yahoo irgendwann mal ausgedacht und das muss man wirklich sagen, ist wirklich eine witzige Sache. Das ist sowas wie Plattform as a Service für Leute, die nicht programmieren können oder wollen. Man kann sich nämlich mit Yahoo Pipes am Bildschirm Boxen zusammenklicken und miteinander verbinden und diese Boxen tun irgendwas. Zum Beispiel gibt es Boxen, die sich aus dem Netz irgendeine Datei holen und als Comma-Separated Values interpretieren. Oder es gibt Boxen, die dann halt sich einen RSS-Feed holen und den dann wieder am Ausgang rausgeben. Und dann kann man sich dann so kleine andere Boxen dazwischen schalten, die so stark nach Shell klingen, wie ein Sort oder ein Unique oder eine Loop-Konstrukt gibt es. Und damit kann man die Informationen aus Feeds dann weiterverarbeiten, verändern, suchen und ersetzen machen, zusammentun, auseinanderfalten und so weiter und so fort. Und zum Schluss kommt dann irgendein Ergebnis raus und das ist dann wieder ein RSS-Feed. Und genau diesen, und das kann man sich schön am Bildschirm zusammenklicken, und wenn man fertig ist, drückt man auf Runpipe und dann kriegt man diesen RSS-Feed als RSS-Link und kann den dann weiterverwenden. Genau das haben wir gemacht. Wir haben also für euch jetzt eine Liste von Feeds mal angelegt. Da sind jetzt so ein paar Beta-Test-Kunden drin, sprich irgendwelche Blogs, die uns gerade aus dem Freundeskreis eingefallen sind. Und die werden jetzt durch Yahoo Pipe aggregiert und nach dem Datum der Einträge sortiert und dann auf 50 maximale Posts beschränkt. Und die kommen dann als Yahoo Pipe raus. Dann jagen wir die Yahoo Pipe nochmal durch Feedburner rein. Das ist ein Google-Dienst, der RSS-Feeds nochmal aufbereiten kann, um uns zum Beispiel einen kleinen HTML-Block zur Verfügung zu stellen, den wir dann in die Systemheldenseite reinbauen und dort tauchen dann die ganzen Einträge auf. Das heißt, ihr könnt jetzt entweder auf systemhelden.com euch die Heldenblogs wieder dort vor Ort angucken. Sie tauchen nämlich rechts in der Spalte unten auf. Oder ihr klickt dort auf den RSS-Feed und könnt euch dann die Heldenblogs abonnieren.
Oder ihr könnt uns mal wieder eine E-Mail schicken mit eurem Blog.
Richtig, denn jetzt sind wir jetzt in der Public Beta, nachdem wir eine Woche lang keine Klagen gehört haben. Hast du den Heldenfeed eigentlich schon mal ausprobiert, Rolf?
Nein, noch nicht. Ich musste auf der Zähbild in der Sonne liegen.
Ah, okay. Nachdem der Heldenfeed nur beschränkt getestet wurde. Johannes, hast du es denn getestet?
Testen? Wir haben noch Hörer.
Genau. Wir haben also jetzt einen Feed, er works for me anyway, sozusagen. Er ist works for me certified. Das heißt, ihr könnt jetzt testen. Geht einfach mal auf systemhelden.com, schaut euch rechts unten den Heldenfeed an, klickt da drauf, abonniert ihn, guckt mal rein, schaut, ob es für euch funktioniert. Schickt uns euer Feedback und vor allem, wenn ihr bloggt, dann schickt uns eine Mail mit eurem Blog und eurer Feed-URL und dann können wir euch in die sagenumwobene Quellendatei aufnehmen, die Quelle des Heldenfeeds, damit dann Yahoo Pipes mehr Futter bekommt zum Heldenfeeden. Genau. Rolf, du musst mal wieder bloggen. Dein letzter Blog-Eintrag ist von 2009. Ist dir das schon mal aufgefallen? Deine EPC?
Der läuft übrigens immer noch, der EPC. Warum sollte ich bloggen, wenn er weiterläuft?
Weil du ja noch so viele interessante Dinge tust.
Ja, ich habe dreimal versucht, dieses Solaris-Bild 127 hochzurüsten, was aber leider nicht mehr geht. Dann bräuchte ich einen neuen EPC.
Rolf Kerstens Weblog hier, ne? Ein Open Solaris EPC Home Server, letzter Eintrag, Sonntag, Dezember, der 13.2009. Vielleicht ist das jetzt die Gelegenheit, deinen eigenen Blog zu eröffnen, so komplett selbst gehostet und selbst gemacht oder so, oder vielleicht bei blogger.com oder
ich
was.
Ich fühle mich hier irgendwie unter Druck gesetzt.
Oder du bleibst bei blogs.sun.com und
ich habe hier auch einen WordPress-Blog, aber das interessiert ja keinen.
Ah, und der ist, wo ist er? Rolfk.wordpress.com?
Stalking.
Tatsächlich.
Digitales
Rolf
Stalking.
Kerstens Weblog. Nee, Rolf
Kars
Weblog. Umegandet. Oh, das ist ein anderer Rolf K.
Ein Holländer bestimmt.
Efter mit Inleg
per. Also an alle Hörer, ihr merkt das jetzt schon. Der Konstantin guckt sich jetzt die Namen aller unserer Hörer an und versucht, den Weblog-Namen einfach so herauszufinden und dann eine Zwangssubskription
in
den Heldenfeed zu machen.
Dann wird analysiert, von welchen IPs ihr kommt, einmal beim Provider angefragt, wie ihr seid.
Das können wir natürlich auch ins Crowdsourcing rausgeben, dass jetzt also alle Helden versuchen, die Blogs der anderen zu raten.
Wunderbar.
Nee, ich glaube, jetzt wird's.
Also, wo wir schon beim digitalen Stalking sind, muss ich nochmal ganz kurz loswerden, dass es eine neue Applikation gibt. Die heißt Maltego. Habt ihr davon schon mal gehört? Maltego ist ziemlich cool
und ziemlich böse. Ich weiß nur, dass jetzt mit Firesheep der Twitter-Account von Justin Bieber von Ashton Kutcher gehackt wurde.
Bei Maltego komme ich auf Malte Spitz übrigens noch, aber fang du erst mal an.
Also Maltego ist eine Open-Source-Applikation. Ich zitiere mal die Webseite. Maltego ist an Open-Source Intelligence and Forensics Application. It will offer you Timeous Mining and Gathering of Information as well as the representation of this information in easy understood format, bla bla bla. Was heißt das auf gut Deutsch? Auf gut Deutsch, das ist eine Applikation, mit der man zum Beispiel Rolf Kerstens Blog verknüpfen kann mit Rolf Kerstens Twitter-Account, mit Rolf Kerstens Facebook-Seite und dop. Und dann kriegt man dann das Netzwerk von Rolf mit seinen Freunden und mit seinen Bekannten über diese sozialen Netzwerke. Das wird dann alles zusammengesaugt, gedata gemeint, aggregiert und dann präsentiert er einen Graphen von Rolf Kerstens Leben und alle möglichen Infos, die man daraus ableiten kann. Das ist sozusagen das Tool, was wir alle glaubten, dass die Verschwörungsbosse hätten, und das gibt es jetzt tatsächlich. Und die gute Nachricht ist, das gibt es aber auch als Open Source, man kann sich das herunterladen und ausprobieren und damit rumspielen.
Damit es jeder machen kann.
Damit es jeder machen kann.
Mit jedem.
Genau. Und was es natürlich auch, was es ja auch gibt, ist, wir hatten ja vor einiger Zeit mal eine Vorratsdatenspeicherung, die es jetzt momentan nicht so wirklich gibt. Und dann haben wir einen grünen Bundestagsabgeordneten, Malte Spitz.
Richtig.
Und der hat sich mal diese Daten erklagt von seinem Mobilfunkanbieter. Und der hat die einmal der Zeit zur Verfügung gestellt, die dann eine Webseite aufgebaut haben, auf der man auf einer Karte schön nachvollziehen kann, wo er wann war. Das dann aggregiert mit den Twitter- und Blog-Nachrichten, dass man auch weiß, was denn an der Stelle war.
Das haben aber Zeitredakteure gemacht, die Aggregation. Ja, also das ist nicht automatisch
passiert. Aber die ist relativ schnell damit auch machbar zusätzlich, dass man ein schönes Bewegungsprofil hat, sieht, wann, wo hat er wie lange telefoniert. Das mit wem wurde vom Telekommunikationsanbieter rausgesperrt, aber das wäre theoretisch in der Datenbank auch verfügbar gewesen. Und dadurch bekommt man ein sehr schönes Bewegungsprofil. Sehr schön dargestellt auf einer interaktiven Karte, wo man ablaufen lassen kann und dann immer auf der Karte eingemalt ist, wo er denn gerade war, zu welchem Zeitpunkt. Sehr schöne Sache zum Thema.
Also ich habe mir jetzt gerade mal so ein paar Screenshots von Maltego durchgeguckt und das ist
ziemlich cool. Das hängt nicht zusammen, Maltego.
Nee, das hängt nicht zusammen.
Spitz, auch wenn es so ähnlich klingt.
Also ich will damit nur sagen, wenn ihr euch dieser Zeitartikel mit den Geolocation-Daten von dem Malte Spitz, wenn euch das beeindruckt habt, dann ist das Peanuts gegenüber das, was man mit Maltego machen kann. Ich sehe hier nämlich gerade Screenshots, wie dann E-Mail-Verkehr auseinandergedröselt wird auf verschiedene Leute, auf IP-Adressen und auf Domains. Dann kriegt man Netzwerkpläne, wie die IP-Adressen miteinander verknüpft sind im Leben dieser E-Mails.
Weil das, glaube ich, auch nicht voll Open Source. Das ist auch so ein komisches
Das ist ein Hybrid-Modell, ja. Das ist ziemlich cool. Die Anwendung ist zwar Open Source, aber man muss natürlich wissen, wie man damit umgehen kann. Und das ist halt auch so ein bisschen das Businessmodell dahinter. Das heißt, wenn man sozusagen jemand ist, der damit auch was anfangen will, dann kann man dort Dienstleistungen bei Maltego erwerben, beziehungsweise bei Paterva.com. Auf jeden Fall sehr interessant, sich das mal anzugucken, denn dann sieht man, was man eigentlich alles so schön machen kann. Genau.
Ach, ist sie nicht schön, unsere Welt. Haben wir schon 1984?
Ja, wobei ich persönlich halte ja nicht viel von diesen ganzen Verschwörungsgelump und Zeug. Das ist dann, es gilt ja immer noch diese ganze Untertauchen in der Herde Theorie nach dem Motto, wenn die Leute überwacht werden können, dann sind wir immer noch zu viele Leute, um damit sinnvoll was machen. Wenn die künstliche Intelligenz kommt, dann wird es interessant, weil dann können wirklich alle Leute überwacht werden. Dann gibt es nämlich genügend intelligente
Entitäten,
um die anderen zu überwachen.
Die Frage ist immer, was du für Anfragen raufschickst und Daten rausziehst. Und du musst nur in das richtige Schema, in das richtige Muster reinpassen, um halt irgendwelchen Konsequenzen daraus eventuell spüren zu können.
Das hat aber Matthew Broderick auch schon gewusst, als er in den Telefonhörer thermonuklearer Weltkrieg sagte. Damals in Wargames. Eigentlich könnte man sich Wargames mal wieder so
besorgen. Das kommt jetzt, glaube ich, angucken. Demnächst wieder im Fernsehen.
Ja, gut, zur Zeit würde ich es vermeiden, irgendwelche Dschihad-Seiten auf Facebook zu machen.
oder gar zu liken. Gut. Apropos Like, vielen Dank für die vielen Likes und Flatters auf unserer Seite. Wir haben ja jetzt schon tatsächlich stattliche, wie viel waren es
noch? Ja, wir robben unseren Gutenberg ran, ne?
Ja, ja, so langsam. Wir haben jetzt 31 Likes und 31 Flatters auf systemhelden.com und das ist nur die Hauptseite. Wir haben auch noch Individual-Flatters pro Folge und Individual-Likes noch gekriegt. Gesammelt. Dankeschön. Das freut uns sehr. Ich habe auch neulich mal auf iTunes gesehen, da gibt es dann auch so das ein oder andere Review und Sternchen, die wir gekriegt haben. Macht einfach weiter so. Wir freuen uns über jedes Sternchen. Und wir gehen jetzt auch schon auf die 1000 Listeners zu. Wir sind jetzt bei 836 Abonnenten auf unserem RSS-Feed. Und wir hoffen natürlich, dass auch unser Helden-Feed gebührend abonniert wird. Und damit... Ja, viel Spaß beim Ausspähen eurer Freunde mit Maltego und beim Ausspähen eurer Bundestagskandidaten und beim Ausspähen eurer Wifi-Netzwerke und beim Ausspähen der CloudOps-Konferenz. Das ist ja hier voll die Ausspähfolge, ne? Und auch beim Ausspähen von SSDs.
Genau, und beim Ausspähen der Blogs eurer Co-Helden.
Und beim Ausspähen der Blogs eurer Helden, genau. Und
jetzt heldenhaft.
Genau, jetzt gucke ich besser, wer mich hinten beobachtet und sage damit Tschüss.
Hast du was gehört?
Also, dass du nicht paranoid bist, heißt ja noch lange nicht, dass sie nicht hinter dir her sind.